Deutschlandfunk Kultur Interview.
2021 ist ein sogenanntes Superwahljahr. Ich selber finde den Begriff ja immer ein bisschen witzig. Ich sehe da immer so ein Superman-Kostüm vor meinem inneren Auge. Insgesamt 6 Landtage werden gewählt. Die ersten Wahlen dann am 14. März, wir haben es gerade schon gehört, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und am 26. September ist dann die Bundestagswahl. Thorsten Faas ist Wahlforscher an der Freien Universität Berlin. Herr Faas, müssen wir uns im Superwahljahr auf einen Super-Corona-Wahlkampf einstellen?
Danach sieht es aus, wobei wir sicherlich im Moment auch sehr stark von der aktuellen Situation geprägt sind. Und wenn wir uns so in den Juli, August des vergangenen Jahres zurückversetzen, da war die Situation ja doch ein Stückchen entspannter. Und das würde sicherlich auch nochmal andere Optionen für einen Wahlkampf eröffnen, als das aktuell vorstellbar wäre, wenn man an Großveranstaltungen denkt oder auch Haustürbesuche, die Parteien ja durchaus auch als Instrument nutzen im Wahlkampf. Das ist im Moment schwer vorstellbar. Aber wie gesagt, da mag sich ja auch noch was ändern mit Blick auf Impfung oder einfach auch mit Blick auf saisonale Veränderungen. Aber uns steht sicherlich ein Wahljahr bevor, das insgesamt sehr, sehr stark von Wahlkampf geprägt sein wird. Und die Frage jenseits des Technischen, kann man eigentlich Wahlkampf in Corona-Zeiten führen, ist dann eher, bleibt da überhaupt Raum für Themen jenseits der Agenda, jenseits von Corona, oder ist das Thema einfach so dominant, dass wir über alle anderen, ja durchaus auch wichtigen Themen, Klima, Soziales, Wirtschaft, alles was dazugehört, Kultur, Sicherheit, können wir darüber reden, können wir einen vollumfänglichen Wahlkampf führen, oder wird es doch so ein Themenwahlkampf, der dann vielleicht auch in seiner Bedeutung oder was das Signal eigentlich ist, was davon ausgeht, vom Ergebnis dann in letzter Konsequenz auch ja sehr, sehr eindimensional. Das wäre in der Tat ein bisschen schade, würde ich sagen.
Sie haben gerade die Technik so ein bisschen im Nebensatz runterfallen lassen. Ich finde das aber tatsächlich einen ganz interessanten oder wichtigen Aspekt, denn nicht jedes Wählerklientel ist ja so digital affin. Also muss sich dann aus Ihrer Sicht Wahlkampf auch irgendwie so zurechtbiegen, dass das eben auch die Menschen erreicht, die nicht so digital unterwegs sind?
Das muss das Ziel der Parteien sein, sicherlich. Wobei, wenn man sich in Erinnerung ruft oder wenn man sich fragt, wer sind denn diese Wählerinnen, Wählergruppen, die vielleicht nicht so digital affin sind, dann landet man vermutlich recht schnell bei älteren Menschen, älteren Wählerinnen und Wählern. Und bei denen ist Wahlkampf eh nicht so wichtig, möchte ich sagen, aus zwei Gründen. Die sind eh sehr treue Wählerinnen und Wähler, die geben eigentlich fast immer ihre Stimme ab. Und sie sind vergleichsweise festgelegt in ihrem Wahlverhalten. Also insofern könnte man etwas nur ganz leicht zynisch sagen, da ist nicht so schlimm, wenn der Wahlkampf da nicht ankommt. Ansonsten merkt man natürlich das, was wir in ganz, ganz vielen Umständen, Kontexten erleben, das Digitale muss dann irgendwie ersetzen, was an Präsenz, an persönlichem Austausch nicht möglich ist. Aber wir erleben ja auch all die Defizite oder die Herausforderungen, die damit verbunden sind, dass so ein bestimmtes Momentum vielleicht fehlt, dass man doch irgendwie dann alleine sitzt zu Hause und sich irgendwas anguckt und der Austausch mit anderen fehlt oder auch der Austausch mit plötzlich ganz anderen Personen stattfindet. Also wenn man nochmal an den CDU-Parteitag denkt, plötzlich saßen die Delegierten da vielleicht mit ihren Partnern und ihren Kindern zu Hause und vielleicht haben die Kinder gesagt, na, den Kandidaten jetzt aber bitte nicht wählen, das wäre auf einem Präsenzparteitag vielleicht so nicht möglich gewesen. Also da verschieben sich dann auch Dinge und positiv gewendet, und ich versuche ja bei allem immer noch dem was Positives abzugewinnen, spannende Fragen für uns als Wahlforscher.
Ja, apropos Forschung, Sie führen auch gerade eine Studie durch, wo Sie auch schauen, welches Spitzenpersonal denn möglicherweise vielversprechend ist. Kann es denn sein, ich meine, Wahlkampf passiert ja ganz viel über Köpfe, dass dann doch das Personal die Corona-Frage schlägt?
Ja, beziehungsweise vielleicht das Paket an der Stelle das Entscheidende ist, denn ein Kennzeichen von Corona ist ja auch, dass wir eigentlich nicht wissen, was in 2 Wochen der Sachstand sein wird, wie sich die Pandemie entwickelt, wie sich Impfmöglichkeiten, Impflogistik entwickelt. Und da ist in einer solchen Zeit der Unsicherheit natürlich ganz wichtig, wem vertraue ich eigentlich, wenn ich eben nicht genau weiß, wie die nächsten Monate und auch die nächsten Jahre, ich meine, wenn man jetzt mal von jenseits von Corona, was wir an Themen hatten in den vergangenen 4, 5 Jahren, was man zum Zeitpunkt einer Wahl nie absehen konnte, was in einer Legislaturperiode, die dann auf eine Wahl folgt, passieren würde. Da ist der Faktor Vertrauen, wem vertraue ich eigentlich das Schicksal des Landes an, ein ganz, ganz wichtiger. Und dieses Vertrauen genießen natürlich zuvorderst Personen. Also insofern wird es um Personen gehen, aber das macht das Wahl ja eben auch so spannend, dass die Person, der die Deutschen aktuell zu sehr großen Anteilen vertrauen, nämlich die Kanzlerin Angela Merkel, die wird nicht mehr antreten. Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen noch nicht gänzlich in den Köpfen angekommen oder sie haben es vielleicht noch nicht sozusagen in der Konsequenz für sich durchdacht, wem sie dann eigentlich das Schicksal beim nächsten Mal in die Hände legen. Deswegen interessiert uns das eigentlich, wie so verschiedene Konstellationen aussehen könnten und was damit für Folgen verbunden sind. Also auch für uns ergeben sich viele Fragen und den versuchen wir eben nicht nur durch scharfes Nachdenken, sondern einfach auch durch Nachfragen bei Bürgerinnen und Bürgern nachzugehen.